Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Arnold Palmer Invitational. Dieses Turnier steht in dieser Woche im Mittelpunkt unserer Sendung hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Herzlich willkommen, sagen Malte Asmus und Desiree Wolf heute am Mikrofon bei der Zusammenfassung dieses ja enorm stark besetzten Turniers, das mit einer richtig spannenden Schlussrunde aufwarten konnte, an deren Ende Rory McIlroy nach 540 Tagen Durststrecke wieder einmal gewinnen konnte. Mit minus 18 setzte sich durch für Bryson DeChambeau mit minus 15. Justin Rose folgt auf dem nächsten Platz vor Henrik Stenson. Und auch Tiger Woods ist vorne in den Top 5 mal wieder mit dabei. Desiree, ein richtig, richtig spannendes Turnier.
Oh ja, das war mal eine Schlussrunde ganz nach meinem Geschmack und da bin ich, glaube ich, nicht besonders exklusiv. Das werden alle anderen auch so sehen. Da war richtig was geboten und großes Spektakel und unerwartete Wendungen. Und du hast halt tatsächlich genau das letztendlich als Feld und als Spitzengruppe gehabt, was wir so ein bisschen auch schon angedacht hatten. So, was passiert, wenn Tiger wieder zurück ist, wenn Rory wieder zur alten Form findet, wenn Stenson wieder dabei ist. Und prompt tummeln die sich da vorne und reißen da mal so richtig eine Schlussrunde runter. Es war großartig anzuschauen.
Und für Rory McIlroy das Ende einer langen Durststrecke. Ich hatte schon gesagt, 540 Tage und es war ja letztlich ein ganz besonderer Moment, weil es eben ja sich ein kleiner Kreis geschlossen hat. Wir hören mal in Rory McIlroys Statement beim Golf Channel rein.
It means a lot. The last time I won a PGA Tour event was the day that Mr. Palmer passed away. So it's a little bit ironic that I come here and win. But he set a great example to all us players to try and follow in his footsteps. You know, and if everyone on tour could handle themselves the way Arnie did, the game of golf would be in a better place. He's a fine man. I'm very lucky to have spent time with him. He shared a birthday with my wife Erica, so we always talked about that. And to be able to win his event, I wish I walked up that hill and got a handshake from him, but I'm so happy to put my name on that trophy.
Es musste einfach so sein. Die Geschichte der beiden, die ist so eng verwoben, gerade was dieses letzte Turnier anbelangt, dann der gemeinsame Geburtstag der Frau von Rory McIlroy mit Arnold Palmer. Ja, irgendwie passt es.
Ja, passt und vor allen Dingen ist es letzten Endes so eine Art von später Genugtuung ist das falsche Wort. Ich finde gerade das richtige Wort nicht. Spätem Ausgleich, sagen wir es mal so, weil das Playoff-Turnier, also das letzte Turnier, was Rory gewonnen hat, vor dieser langen Flaute eben, das war eigentlich ein unglaublicher Turniergewinn, der verbunden war mit dem FedEx Cup, den er dann dadurch doch noch errungen hat. Das war ja alles jetzt nicht die gmate Wiesen, wie man in Bayern sagen würde. Und war eigentlich ein aufsehenerregender Tag und ein fantastischer Turniergewinn. Und dann eben verbunden mit der Nachricht, dass Arnold Palmer am selben Tag gestorben ist, war natürlich so ein Trauerflor über dem Ganzen. Und Rory hat selbst gesagt, jetzt im Rückblick darauf, dass er sich natürlich nicht so gefreut hat, wie er sich gefreut hätte, wenn das ein ganz normaler Tag gewesen wäre und wenn der Tod von Arnie da eben nicht dazwischen gekommen wäre. Insofern war so ein bisschen ein Schleier der Trauer über seinem letzten Sieg, den er natürlich schon genießen konnte, aber es ist natürlich dann überdeckt und dann ist es natürlich umso überbordender auch von der Freude her und von der Reaktion her, wenn es dann bei Arnies Turnier in Bay Hill dann klappt mit seinem ersten Turniersieg nach längerer Zeit. Und ich fand das dann, also er hat selbst, glaube ich, auch gesagt, das hat sich jetzt ein Kreis geschlossen, so in dem Sinn.
Die beiden hatten ja auch eine sehr enge Beziehung. Arnold Palmer hat ihm ja nach jedem seiner Siege einen Brief geschrieben, ihm gratuliert, ihm auch den ein oder anderen Tipp gegeben und ihm vor allen Dingen immer wieder bekniet, komm doch mal nach Bay Hill zu meinem Turnier. Rory McIlroy hat sich lange gewehrt, bis Arnie irgendwann auch mal gesagt hat, du kommst und wenn ich dir alle Knochen brechen muss. Er ist am Ende gekommen. Da ging es Arnold Palmer schon nicht mehr so gut. Da war schon abzusehen, dass er möglicherweise irgendwann das Zeitliche segnet. Dann ist Rory McIlroy gekommen und jetzt hat er es gewonnen. Also die beiden verbindet unendlich viel.
Ja, und übrigens nicht nur diese beiden. Du wirst bei jedem Spieler oder bei jedem ist vielleicht übertrieben, das gibt schon auch ziemliche Holzklötze, die ihre Emotionen überhaupt nicht zeigen, aber du wirst bei vielen Spielern auf der Tour, auch bei welchen, bei denen du es nicht erwarten würdest, eine unglaubliche Emotionalität entdecken, wenn es um das Thema Arnold Palmer geht. Zu Recht übrigens, wie ich finde. Auch Rory hatte bei diesem O-Ton, den wir schon abgespielt haben, fast, nicht gerade Tränen in den Augen, aber er war schon so ein bisschen angefasst. Und da ging es nicht um ihn, da ging es schon um Arnold Palmer. Und auch Bryson DeChambeau hatte zum Beispiel dann direkt nach der Runde, das war in der Übertragung zu sehen, ist er dann auf Arnold Palmer angesprochen worden und der hat fast geheult vor Verbundenheit und vor Respekt vor dieser Legende. Also geheult klingt jetzt so despektierlich, das meine ich überhaupt nicht so, aber die Jungs, die wissen alle, was Arnold Palmer für diesen Sport getan hat und vor allen Dingen, was er auch für jeden einzelnen von ihnen getan hat. Du musst immer mal sehen, Palmer hat nach jedem einzelnen Sieg von Rory McIlroy ihm einen Brief geschrieben. Diese Briefe haben die Spieler, nicht nur Rory, aber Rory hat wirklich gesagt, nach jedem einzelnen Sieg, diese Briefe haben die Spieler. Bryson DeChambeau hat auch den legendären Brief von Arnold Palmer nach seinem Sieg eben und hat den natürlich in der Vitrine und eingerahmt, weil das ist ein Erbe einfach, was da jemand aufbaut. Arnold Palmer hat sich da zeitlebens um alle jüngeren Golfer, und das waren ja dann irgendwann mal alle, gekümmert und hat deren Werdegang verfolgt, hat sie unterstützt. Also der hat nicht einfach nur sein eigenes Ding gemacht und war halt selber ein guter Golfpro, sondern der hat ein unglaubliches Erbe und eine unglaubliche Beeinflussung der Nachwelt da hinterlassen im besten Sinne und hat immer unterstützt, hat die Jungs immer gefördert, hat die auch mental wirklich beraten zum Teil und diese Briefe, also wenn ich Golfstar wäre, ich würde mich unendlich freuen, einmal so einen Brief von Arnold Palmer erhalten zu haben. Das ist natürlich eine unglaubliche Ehre und entsprechend schlägt ihm dann eben auch der Respekt entgegen und entsprechend groß war der Verlust, den die Golfwelt da tatsächlich zu verkraften hatte an diesem Tag des letzten Sieges von Rory McIlroy, was sich eben dann so überlagert hat.
Und damit schloss sich jetzt dieser Kreis. 540 Tage später Rory McIlroy beim Turnier von Arnold Palmer wieder oben auf und damit ist seine Saison ja ins Gegenteil verkehrt. Nach dem Start in Europa, der vielversprechend war, kam ja so ein bisschen der Einbruch in Amerika und jetzt kam dann nicht nach dem Einbruch wieder der Durchbruch. Damit ist er bestens präpariert fürs Masters. Damit ist er natürlich auch gleich wieder einer der Favoriten. Aber er ist nur einer von vielen Favoriten, denn gerade bei diesem Turnier, beim Arnold Palmer Invitational in Bay Hill, da hat sich die Creme de la Creme gezeigt. Und wie die sich gezeigt hat, darüber sprechen wir gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der Besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Arnold Palmer Invitational in Bay Hill, heute unser großes Thema hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Rory McIlroys Siegdürre ist beendet. Er hat beim Turnier seines großen Idols Arnold Palmer triumphiert. Minus 18 seinen Siegerscore, am Ende 3 Schläge vor Bryson DeChambeau. Und nicht nur der, sondern auch Justin Rose, der auf Platz 3 landete mit minus 14. Oder auch Henrik Stenson, der auf minus 13 auf dem nächsten Platz landete. Sie alle zollten dem Sieger Tribut, denn Rory McIlroy, der hat eine Mega-Runde gespielt mit seiner 64 am Schlusstag. Wir hören mal stellvertretend Bryson DeChambeau über Rory McIlroy.
Rory obviously played in some incredible golf. I don't know what he did in the last 9, but it was deep. I know that. And and for him to shoot 64 on the final round, that's just hats off to him, literally. I mean, I can't do anything about that. And, you know, I played some great golf, had some great up and downs, and made a couple key putts coming down the stretch. And there's not really much more I can do about it.
Bryson DeChambeau mit seiner 68 am Schlusstag gar nichts schlecht gemacht, hat er auch selber gesagt, aber Rory McIlroy einfach absolut on fire. 5 Birdies auf den letzten 6 Löchern.
Ja, da bleibt wirklich nicht viel entgegenzusetzen und Bryson DeChambeau ist natürlich besonders charmant, wenn er sagt Hats off, weil er ist natürlich der Einzige, der wirklich einen Hut trägt mit seiner Schiebermütze. Insofern ist das auch noch ein schönes Bild. Bryson DeChambeau ist leider aus seiner Sicht definitiv ein bisschen untergegangen an diesem Finaltag, weil man muss wirklich sagen, dass er eine unglaublich gute Runde gespielt hat. Er hat auch wirklich im richtigen Moment dann immer noch nachsetzen können, hat so ein paar Schlüsselputts wirklich gelocht. Und ja, also wenn da nicht irgendwie ein Rory McIlroy gewesen wäre, ne, wenn, dann wäre er da eben auch ganz vorne gewesen und nicht nur Zweiter in Anführungszeichen. Er ist halt dieser Wahnsinnsrunde von Rory McIlroy zum Opfer gefallen. Aber im Schatten dessen hat Bryson DeChambeau einen richtig guten Job gemacht. Das war eine der besseren Schlussrunden von ihm, die ich seit langem gesehen habe. Und das ist auf jeden Fall deutet darauf hin, dass er super in Form ist. Da kann er demnächst dann der Durchbruch kommen mal wieder.
Eagle an der 16, dann das Bogey an der 18. Aber selbst das, wenn er das sich gehakt hätte, das hätte auch nichts gebracht. Rory McIlroy einfach absolut stark unterwegs. 2 Schläge Rückstand, das war sein Ergebnis vor der Schlussrunde. Und dann tritt er auf in Bay Hill am Schlusstag und kommt so richtig ins Rollen. Rory McIlroy beim Golf Channel über seine eigene Leistung.
I think today was one of the best runs of golf I've ever played. With the conditions, you know, it was firm out there, it was fast, it was a packed leaderboard. You know, I was hearing some Tiger roars on the back 9. I had to respond to that a little bit. So and in the circumstances as well, I hadn't won in 18 months. You know, I was being criticized a little bit for different aspects of my game. It motivated me. It motivated me. It didn't bug me. I think it motivated me. But you know, I've come through and I've obviously come out the other side a little faster than I expected, but I'm happy to be sitting here.
Gucken wir mal auf seine Statistiken, Desiree. Er hat gesagt, eine der besten Runden, die er je in seiner Karriere gespielt hat. Vor allen Dingen Driving Accuracy und auch Greens in Regulation. Da liegt er deutlich über seinem eigenen Schnitt in der Woche. Also der hat einen richtigen Push am Sonntag gekriegt.
Ja, hat er. Also das ist wirklich das kann man dann auch schwer beschreiben, doch man kann es schon beschreiben. Also nur als kleine Anekdote, ich bin von einem Twitter-User, weil ich dann doch auch einige Tweets verloren habe über den Verlauf dieser Schlussrunde, bin ich gefragt worden, welchem Spieler ich denn am liebsten zuschaue. Und ich habe gesagt, natürlich Rory McIlroy. Und das war, bevor er diesen Schlussrun gestartet hat. Und es war so bezeichnend, weil ich wollte das dann erst noch erklären, habe dann gedacht, nee, ist ja egal, meine Güte, ist es halt so, ist halt meine Meinung. Und dann hat Ross ein Birdie nach dem anderen gespielt und ich dachte nur, deshalb, genau deshalb. Und wenn der in Fahrt kommt, dann ist da wirklich auch kein Gras mehr irgendwie gewachsen und du kannst wirklich gar nichts mehr machen, weil er dann, wenn es läuft, so eine unglaubliche Präsenz auf dem Golfplatz hat und da dann so drüber pflügt. Ich glaube, ich habe das früher auch schon mal so genannt, als wir einen Turniersieg von ihm kommentiert haben. Und du siehst dann einfach an seiner Körpersprache, dass der so dermaßen dann jetzt drin ist und im Flow ist und selbstbewusst ist. Und dann läuft's halt auch. Und was man halt nun definitiv konstatieren muss, das ist dieser Putter. Also Rory spielt mit einem neuen Putter. Und kam damit ja letzte Woche noch gar nicht so dolle irgendwie zurecht. Hat auch dann eben davon gesprochen, naja, muss es halt mal Klick machen und sonst irgendwie. Und der hat ja, also gefühlt, er hat tatsächlich über die 4 Turniertage exakt 100 Putts gebraucht. Gefühlt auf der Schlussrunde 18. Also wenn überhaupt, also er hat auch eingechippt. Insofern, also es waren natürlich wahrscheinlich ein Tick mehr als 20 auf der Schlussrunde, aber ich habe es jetzt gar nicht irgendwie vorliegen. Aber er hat so unfassbare Putts da reingezogen. Und das ist eben dann eine Qualität, wenn er die auspackt, dann siehst du kein Land mehr, dann geht nichts mehr. Und das Krasseste, was er selbst gesagt hat, ist wirklich bei seinem unfassbaren Putt an der 18, wo er ja dann auch nochmal einen draufgesetzt hat, hat er hinterher so ein bisschen lakonisch gesagt, ich habe Tiger so oft diesen Putt spielen sehen, ich wusste genau, was ich zu tun habe. Und es gibt natürlich den Analog-Putt von Tiger, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, ist einige Jahre her, wo er praktisch an derselben Stelle steht, auf genau diesem Grün und quasi denselben Putt macht und sogar die Reaktionen ähneln sich. Und Rory ist dann natürlich ausgeflippt hinterher und wusste im Prinzip zu dem Zeitpunkt dann auch, das ist es, dass da nicht mehr, klar kann rechnerisch immer noch was passieren, ja. Aber da war es im Prinzip dann völlig klar, dass der Turniersieg da war. Und er hat also mit dieser Tiger-Copy sozusagen oder mit diesem Lernen aus Tiger-See-Erfahrungen hat er dann da wirklich nochmal so ein richtiges Statement gesetzt. Und dieser Putter, keine Ahnung, also irgendjemand hat nur getwittert, den kaufe ich mir jetzt auch. Wenn es so einfach wäre, ich würde mir gleich 3 von kaufen.
Korrekt, obwohl du bräuchtest dann keine 3, da würde auch der eine dann genügen.
Weil na,
der,
zur Sicherheit.
Okay. Falls man den einmal vergisst oder so, genau. Nee, aber auf jeden Fall Rory McIlroy, Liebesbeziehung zu seinem neuen Putter, Liebesbeziehung zum Turnier, wir haben vorhin schon über die Bedeutung gesprochen und Liebesbeziehung auch zum Golf wieder entdeckt. Das hat er nämlich auch gesagt, nach der zweiten Runde schon. Irgendwie hat irgendwas Klick gemacht, er mag den Sport auf einmal wieder, hat er gesagt.
Ja, das hilft natürlich, wenn man das mag, was man tut, besonders in diesem Sport. Es gibt ja, ich habe gestern ein Interview gelesen, uralt eigentlich, das lag bei mir noch im Zeitungsständer mit Dirk Nowitzki, wo er gefragt wurde, ob es denn Momente gäbe, wo er den Ball hasst, weil es halt quasi nicht funktioniert, wo er völlig verständnislos reagiert hat und gesagt hat, wieso sollte ich den Ball hassen, wenn, dann bin ich sauer auf mich selbst, wenn ich damit nicht umgehen kann. Und genauso ist es natürlich beim Golfsport auch. Und ich glaube auch nicht, dass Rory jemals den Ball gehasst hat oder das Spiel nicht gemocht hat, aber er ist natürlich jetzt schon durch herbe Tiefen da gewandert. Ja. Und ist dann auch schwierig, mit dieser Kritik immer umzugehen. Ich meine, das, was ich theoretisch immer so ein bisschen am unfundiertesten finde, freundlich ausgedrückt, ist diese Kritik an seinem Trainingsverhalten, ja. Dass er eben zu viel praktisch im Gym ist und zu muskulös ist und dass er ja, als er noch nicht so viel Muskeln hatte, ja so viel besser gespielt hätte. Und das ist halt, also ich weiß nicht, dem ist er dann auch begegnet letztendlich.
Hören wir mal rein.
Everyone's in the gym nowadays on the PGA Tour. It's not just me. And I'm not, like I'm 5'9" and I'm 165 pounds soaking wet.
Also, da hat er dann drauf reagiert. Aber was natürlich zur Ehrenrettung aller, die das immer wieder anführen, dass er eben vielleicht zu viel macht. Es war schon damals, als er dann damit angefangen hat, ein ziemlicher Sprung auch in der Körperstatur bei ihm zu entdecken.
Ja, das stimmt schon. Und vielleicht gab es auch wirklich Momente. Ich meine, du musst auch immer sehen, er hat ja auch Verletzungspausen natürlich gehabt. Und in diesen Verletzungspausen bleibt ja dann gar nicht so wahnsinnig viel anderes übrig, als wenigstens dann ins Gym zu gehen und das zu trainieren, was du abzüglich der Verletzung noch machen kannst. Irgendwie, wenn er da sein Knöchel da vom Fußballspielen hatte, hat er wahrscheinlich auch nicht viel anderes gemacht, als dann wenigstens irgendwie alles andere zu trainieren. Und ja, es kann natürlich der Aufbau von viel zu viel Muskelmasse, ich meine, wenn wir uns jetzt einen Tim Wiese vorstellen beim Golfspielen, da wäre das möglicherweise ein bisschen hinderlich. Das ist schon klar und ich kann auch den Ansatz verstehen, aber auf der anderen Seite ist es so, dass es, finde ich, von außen immer ganz, ganz schwierig ist, reinzugucken. So, diese Golfer sind ja nicht doof und es Rory war nie so, dass du jetzt sagst, der hat völlig sinnlos Muskelmasse angehäuft. Mhm. Und die denken sich schon auch was dabei und wir kommen dann wieder an den Punkt, die müssen sich auch selbst wohlfühlen, die müssen einfach auch ein gutes Körpergefühl haben und wenn jetzt Rory das gute Körpergefühl über exakt diese Dosierung von Jim irgendwie kriegt, so what, also von mir aus kann er das machen, mich stört das nicht. Ich finde auch, dass er von der Statur her jetzt wirklich absolut, das sieht schlüssig aus, das sieht durchtrainiert aus, also so sieht heutzutage ein Athlet aus. Mhm. Und also mir ist es nicht zu viel und die Kommentatoren bei dem Fernsehinterview haben gleich gesagt, no, you look great und so, ich gedacht, Ja, okay. Und warum dann die Frage? Also das ist so ein bisschen, ja, ich kann es verstehen, aber das halte ich für einen überbewerteten Aspekt.
Aber es fällt natürlich auf, er hat eine sportliche Statur. Es gibt da ja einige, Hideki Matsuyama, um nur ein Beispiel zu nennen, oder Kira Dech, Affi Bahnrad.
Ja, das wäre tatsächlich interessant, wie Kira Dech Affi Bahnrad Golf spielen würde, wenn er die Statur von Tiger sage ich schon, ja, ist das gleiche, Tiger oder Rory hätte. Die beiden sind sich da ja relativ ähnlich. Man weiß es nicht. Also wie gesagt, da ist jeder anders. Es gibt ja auch etwas voluminösere Spieler, die weniger Muskelmasse haben und trotzdem gutes Golf spielen, jeder auf seine Art, und das kannst du dann auch nicht ändern. Ich meine, kannst du dir einen Andrew Johnson, kannst du dir Beef vorstellen, so durchtrainiert wie Rory? Das geht gar nicht, weil der dieses Leben niemals führen würde, weil er diese Art zu trainieren niemals haben wird. Der ist halt ein Genusstyp und der macht das. Du kannst trotzdem immer noch hervorragend Golf spielen und der macht es halt seinen Weg. Und da, mein Gott, also mein, bei Andrew Johnson sagt die Presse jetzt hoffentlich auch nicht, ja, jetzt geh du mal ins Fitnessstudio und verlier mal ein paar Kilos, ist ja voll peinlich. Also das ist so ein bisschen, lass die machen, die wissen schon selbst, was sie tun. Das finde ich ein bisschen übergriffig, da zu viel von außen zu beurteilen. Das müssen die Spieler absolut selber wissen.
John Daly hat mal gesagt, I don't work out, I put out. Das ist ein etwas... Wer es weiß, die sexuelle Anspielung wird jeder verstanden haben.
Ja, John Daly hat eine ganz eigene Trainingsphilosophie, die hat nicht nur damit zu tun, sondern auch mit Alkoholkonsum. Das muss man auch abkönnen, das ist vielleicht auch eher speziell.
Ganz speziell auch Bryson DeChambeau, nicht nur, weil er wirklich exzellent Golf spielt, sondern weil er auch einer ist, der einen ganz anderen Ansatz hatte. Wir hatten über seine gleichlangen Schläger ja schon mal gesprochen. Er ist ja einer, der das alles auch sehr wissenschaftlich und kritisch hinterfragt, ähnlich wie vielleicht Phil Mickelson, aber dann doch wieder komplett anders. Und er hat sich auch, weil er sich in den letzten Wochen ja mit einer Verletzung rumgeschlagen hat, am Rande des Turniers zu dieser Verletzung geäußert. Wenn ihr diesen O-Ton nochmal nachlesen wollt bei den Kollegen vom Golf Digest, da kann man das tun. Ich kann ihn jetzt nur mal sehr frei wiedergeben, weil das auf Englisch ist und vor allen Dingen er da mit medizinischen Fachbegriffen um sich wirft. Da ist selbst mir als Hypochonder Angst und Bange geworden. Die kannte selbst ich noch nicht. Quadratus lumborum iliacus longissimus thoraxis. Also im Grunde alle Muskeln, die da irgendwo in dieser Körperregion dann vorhanden sind, die waren bei ihm entzündet und ein bisschen, ja, overworked, wie er sagt. Aber also wenn der ein Interview gibt, der doziert.
Ja, also Bryson DeChambeau ist natürlich der Wissenschaftler unter den Golfern und diesen Ansatz. Das ist genau wieder so eine Sache. Meine Güte, sind wir doch froh, dass wir solche Typen haben. Es könnte niemand von John Daly weiter entfernt sein als Bryson DeChambeau.
Deshalb kam ich drauf.
Bitte?
Deshalb kam ich drauf.
Ja, das ist ein guter Querverweis. Der ist natürlich, ich meine, selbst für Mickelson, der ja nun selbst auch noch wirklich ziemlich viel Brains benutzt, um auch sein Spiel zu analysieren, sagt, das ist natürlich unglaublich, was Bryson DeChambeau da macht, und irgendein Golfspieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat nur gesagt, wenn ich längere Zeit Bryson DeChambeau zuhöre, wie er sein Golfspiel analysiert, kann ich selber überhaupt nicht mehr spielen, so ungefähr. Also klar, da gibt's deutlich mehr Kollegen, die damit etwas mehr Instinkt arbeiten und weniger Berechnung, aber es funktioniert. Das ist genauso auch wieder bei ihm so eine Sache. Er hat einen ganz eigenen Ansatz, eine ganz eigene Herangehensweise. Für mich höchst faszinierend. Ich finde das toll, wenn da mal einer um die Ecke biegt. Erstens mit einem anderen Look, mit dieser Schiebermütze. Das hat er sich jetzt wirklich da, das ist sein Signature-Kopfbedeckungs-Move, den er da hat. Und das ist einfach auch nett. Und zum anderen eben mit diesem Ansatz, mit anderen Schlägern, einfach mit einer anderen Herangehensweise. Das kann doch den Sport nur verbessern. Also verbessern im Sinne von vielfältiger machen, interessanter machen. Und das ist doch dann, also gerade wenn du dir so eine Schlussrunde anguckst, das ist so cool buchstäblich, ja. wenn du dir dann diese Führungsgruppe anschaust, Bryson DeChambeau, wie gesagt, so ganz anders drauf als jetzt beispielsweise natürlich Rory McIlroy, Justin Rose, dann nochmal so ein anderer Typ, so ein bisschen immer undercover, der kommt immer so ein bisschen unbemerkt auf einmal dann an und macht dann ein richtig tolles Spiel. wunderschöner Schwung, alles prima. Henrik Stenson, der ja eigentlich lange Zeit favorisiert war, der mit seinem Iceman-Gehabe da auf dem Golfplatz ist, was ich persönlich wirklich, ich mag das, ja, er ist dann halt diese unterkühlte Schwede und spielt auch damit. Dann hast du natürlich einen Tiger Woods, der Tiger Woods ist und die Massen da irgendwie motiviert, und du hast noch so viele andere Typen da, die irgendwie besonders sind, und jeder von denen ist so ein bisschen anders, und ich finde das äußerst reizvoll. Und wenn ich mal viel Zeit habe, werde ich auch mal versuchen, die Ansätze von Bryson DeChambeau zu verstehen. Aber das ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich im wörtlichsten Sinne.
Definitiv. Stell dir mal vor, Dustin Johnson hätte seine Rückenverletzung beim Masters letztes Jahr ähnlich erklärt. Stattdessen
es war Dustin Johnson. Dustin Johnson hat gesagt, wenn er sich einmal den Schwung von Bryson DeChambeau erklären lässt, kann er überhaupt nicht mehr spielen. Danke.
Wenn der sich seine Rückenverletzung so erklärt hätte und dann gesagt, so wissenschaftlich, well, yeah, hurt my back, it's okay now. Das ist eher Dustin Johnson.
Aber auch Dustin Johnson ist auch eine gewisse Einfachheit in der Ausdrucksweise, die aber wiederum, das ist ja, wie gesagt, das ist ein anderer Typ. Ja. Das hilft ihm natürlich an anderer Stelle. Du kannst auch zu verkopft dann sein, du kannst aus allem Probleme und Vorteile ziehen. Das ist nun mal so.
Und wir gucken gleich nochmal hier bei nurgolf auf meinsportradio.de auf die anderen da vorne, die in the mix waren auf der Schlussrunde. Justin Ronson, auch nicht schlecht.
Justin Johnson ist cool.
Justin Rose, Henrik Stenson und natürlich auch Tiger Woods gleich bei uns hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Und wir sind beim Arnold Palmer Invitational. Die Spitze, Rory McIlroy und Bryson DeChambeau, über die haben wir gesprochen. Aber da waren ja noch mehr große Namen vorne mit dabei auf der Schlussrunde. Justin Rose, Henrik Stenson und Tiger Woods auf Platz 3 bis Platz 5 sind die vertreten. Und wenn wir überhaupt mal auf diese Top 5 gucken, dann sehen wir, 3 ehemalige FedEx-Champions sind dabei gewesen, Rory McIlroy, Stenson und Woods. Und in den Top 5, da waren Spieler, die zusammen auf 108 PGA-Tour-Siege kommen und auf 20 Majors und 3 Players-Championships-Titel. Gut, die meisten davon hat Tiger Woods eingefahren, aber trotzdem, das sind Riesenwerte, Desiree. Das ist ein Top-Feld gewesen.
Ja, da fällt jetzt Bryson DeChambeau ein bisschen raus, natürlich sozusagen. Also der hat dieser Statistik nicht allzu viel jetzt hinzufügen können, weil er aber auch einfach noch nicht so lange im Geschäft ist und nicht so lange an der Spitze ist. Die anderen 4 ist das Who is Who im Golfsport, das kann man wirklich so sagen. Das führt dann auch dazu, also dass du auf so einer Schlussrunde, wenn man die so anschaut irgendwie, dann ist erstmal Henrik Stenson vorne. Und also ich so in meinem bescheidenen irgendwie Fantum guck mir das dann so an und denk, ach Mensch, es wäre doch toll, wenn Henrik Stenson jetzt zurückkommt. Der hat ja auch länger jetzt irgendwie ein bisschen Pause gemacht. Und dann gleich einen Turniersieg holt, weil Stenson finde ich immer gut und ist doch toll. Dann merkst du so im Lauf der Runde, dass Stenson nicht seinen besten Tag hat. Das war für mich relativ früh leider schon absehbar, dass der einfach das Momentum nicht hat. Mhm. Und dass da einfach andere viel, viel besseren Lauf haben in dem Moment. Dann hast du Rory, der da irgendwie auf einmal auftaucht und dann so seine Backnine startet und denkst so, hey, yes, Rory is back und super und das wäre ja ganz toll. Dann ist aber auf einmal Tiger Woods natürlich noch in the mix, weil der ja viel früher als die anderen draußen waren. Und so ganz zu Beginn von Tiger Woods Backnine oder auch zur Mitte hin noch, hat er ja so einen richtigen Move gestartet, der von vornherein klar ein bisschen dadurch gedämpft war, allerdings nicht bei den Zuschauern, die waren völlig ekstatisch, dass man wusste, okay, die anderen sind hinter ihm und die haben einfach noch mehr Löcher, um noch mehr Birdies zu spielen. Selbst wenn es optimal läuft bei Tiger, kommt er vielleicht nicht ganz ran. Aber Tiger in the mix und du denkst, du weißt nie, was passiert. Vielleicht startet der es durch, die anderen brechen ein und Tiger Woods gewinnt. Mhm. Dann bist du irgendwie so ein Moment will und denkst, ja, das wäre ich auch total cool. Dann siehst du Justin Rose irgendwas machen und denkst, oh, der Justin, der ist jetzt wieder hier so, der macht das so ganz unauffällig und der ist womöglich dann auch dran. Und dann ist das so unglaublich spannend. Und dann spielen sich natürlich Dramen ab, womit dann leider Tiger Woods begonnen hat in der Chronologie. Und das ist dann, wo ich sag, so macht doch Golfsport gucken auch Spaß. Nichts ist schlimmer, als wenn einer am Sonntag in Führung ist und die Führung immer weiter ausbaut und dann das Turnier gewinnt. Also das ist dann natürlich toll anzuschauen, aber es ist natürlich nicht spannend. Und was wir hier hatten, war eine unglaublich spannende Schlussrunde.
Rose Dritter, Stenson Vierter, Tiger Woods geteilter Fünfter, weil du Tiger Woods eben schon erwähnt hattest und sein Fehlschlag an der 16 nämlich, da ging das ja los. Der hat sich ja letztlich rausgeschossen, nachdem er sich selber wieder in Position gebracht hatte, oben noch anzugreifen, aber dann die letzten drei Löcher. Bogies an der 16 und 17 und dann hat er an der 18 noch mit dem Scrambling das Paar gerettet. Da hat er sich selbst ein bisschen rausgenommen, hat auch selber zugegeben, der Abschlag an der 16, der irgendwo hinging, nur nicht dahin, wo er sollte, da hat er sich ein bisschen verzockt.
Ja, das war tatsächlich der entscheidende Moment. Da hat er gezögert. Er hat auch selbst gesagt, dass das praktisch, also dass sein Matchplan in dem Moment nicht gegriffen hat oder da so. Er hatte eigentlich einen Plan, wie er das spielen möchte und dann hatte er so eine kurze Sekunde der Irritation und hat sich gedacht, nee, ich nehme jetzt einen Driver und hau einfach drauf. Und das passt dann schon so. Also jetzt ist es sehr, sehr frei übersetzt, aber so ähnlich sah es aus. Und dann hat er diesen Driver komplett nach links verzogen und wirklich meterweit ins Aus in irgendeinen Vorgarten irgendwie da platziert. Und du hast in dem Moment auch gesehen, das Gesicht von ihm, bis das dann definitiv, ich meine, das ist ja dann ein paar Meter weg, das ist ja nicht gleich 10 Meter vor seinen Füßen. Du musst erst mal gucken, ist er jetzt wirklich aus? Du brauchst die Bestätigung dann. Du brauchst erst mal die Einschätzung, spiele ich jetzt gleich einen nach oder ist da noch was zu holen irgendwie? Und der Gesichtsausdruck von ihm, das ist wirklich, als ob ein Kartenhaus zusammenfällt, weil er in dem Moment genau wusste, okay, das war's jetzt. Mhm. Also damit war jegliche Hoffnung natürlich dahin. Und das war aber auch für alle, also es war für mich eben auch, ich bin noch nicht mal der super Wahnsinns-Tiger-Fan, war ich noch nie, ist halt einfach so. Aber ich war zu dem Zeitpunkt auch fasziniert und dachte so, Mensch, Wahnsinn, der hat das so richtig aufgedreht. Und das ist ja total toll und das ist ja bemerkenswert und ich war selber auch schockiert. Ich habe dann diesen Drive gesehen und dann kommt, ja, der ist meilenweit aus. Und ich dachte so, nee, echt nicht, oder? Nicht jetzt? Jetzt was gerade so spannend ist, so ungefähr. Das ist dann so der Kinoeffekt so ein bisschen. Und das Schöne war, all praise to Tyrrell Hatton. Der war schon durch mit seiner Schlussrunde, auch nicht besonders zufrieden und hat offensichtlich dann weiter geguckt und hat getwittert die ganze Zeit. Und der hat sinngemäß getwittert, oh Mann, Tiger, als ich diesen Drive gesehen habe, ist irgendwas in mir zerbrochen oder something in me has died und so ein Weinsmiley irgendwie, weil der auch gedacht hat, hey, Tiger ist wieder on the move und dann kommt so ein blöder Schlag, der dann links weg ist und der absolut jegliches Mitstreiten um die vorderen Plätze dann verhindert. Insofern, das war blöd. Dass er da überhaupt noch einen Bogey gespielt hat und nicht einen Double Bogey, war ja schon gut. Das war ja also dann abzüglich der Strafschläge wäre es ja ein Birdie geworden. Das war halt das leichteste Loch, die Nummer 16 ist das leichteste Par 5, das leichteste Loch und ein Par 5, wo du eigentlich Birdie spielen musst. Und er hatte halt zwei Schläge verloren, weil das Birdie war ganz sicher einkalkuliert. Und dann die 17, gut, das war dann blöd formuliert, gerade auch schon wurscht. Mhm. Weil da war es dann vorbei und das war der Moment, in dem Tiger raus war und das lief aber zeitlich ungefähr konform mit dem Start von Rory McIlroy auf den Back 9, wo der komplett geflogen ist auf einmal und auch vorhin gesagt hat, der Tiger Roar, das kennt man ja vom Golfplatz, der war ja bei mir, aber halt weg und ich musste da quasi gegen anspielen und den hat er dann zu einem Rory Roar, das kann man auch sagen, wenn man sehr betrunken ist, letztendlich umgedeutet, weil irgendwann war natürlich das ganze Publikum dann bei ihm und ist entsprechend seiner Birdie-Leistung dann auch ekstatisch ausgeflippt. Das habe ich jetzt nie gesagt, aber als ob es Tiger gewesen wäre. Also das ist halt, da hast du das war eigentlich aus Tigers Sicht ein ganz, ganz schlimmer Moment, finde ich. Vielleicht hat er ihn selbst hoffentlich gar nicht so empfunden. Aber das war so ein bisschen, du hast gesehen, Tiger ist back. Tiger ist auf seiner alten Leistung auch wieder. Ich meine, der hat Birdie 10, Birdie 12, Birdie 13 gespielt. Du hast wirklich auch von der Körpersprache her gedacht, boah, da geht jetzt noch richtig was gegen Schluss hin. Und dann kommt ein dummer Fehler und gleichzeitig startet die Konkurrenz durch. Und das war in dem Fall in Persona von Rory wirklich dann eine Demonstration, wie du diesen Schluss spielst, weil der eben zum Schluss hin dann nicht zwei Bogey spielt, sondern zum Schluss hin fünf Birdie spielt. Und das, also es war für mich eine ganz krasse Situation, die habe ich so irgendwie noch gar nicht so bewusst früher erlebt. Nee, gab's früher auch natürlich nicht. Und insofern war das sowieso eine kleine, jetzt auf dieses Turnier beschränkt zumindest so eine Wachablösung, wo du sagst so, nee, tut mir leid, jetzt bin ich gerade in Form. Also aus Rorys Sicht. Und Tiger hat, muss man ehrlicherweise auch sagen, mir gefällt sehr, wie abgeklärt er jetzt in den Interviews ist und wie gut er seine eigene Leistung einschätzen kann. Der war auch zufrieden letztendlich mit dem Verlauf, hat gesagt, du, das Ergebnis würde ich doch sofort unterschreiben oder hätte ich vorher sofort unterschrieben vor Beginn des Turniers. Nee. Alles gut, meine Runden sind unter 70 und so weiter. Und sagt aber auch den bemerkenswerten Satz, aber so wie Rory gespielt hat, hätte es eh nichts gebracht.
Da hätte Woods, also, ja, da hätte Woods selbst seine absolute Bestleistung abrufen können. Die Konkurrenz dann in dem Fall immer noch einen Schritt voraus. In dem Fall Rory McIlroy, der absolut on fire war und ja auch auf einer Mission irgendwo ist, genauso wie Tiger Woods, das Masters ja das große Ziel. Zu Tiger Woods müssen wir trotzdem noch sagen, weil du eben sagtest, Wachablösung, das klingt so, als wenn Woods dann trotzdem schon zum alten Eisen gehört, aber die letzten 10 Runden auf der PGA-Tour alle Par und besser gespielt. Also das ist zumindest Tiger Woods nicht mehr wie zu seiner allerbesten Zeit, aber ich glaube, das erwarten wir alle auch gar nicht, aber es ist zumindest Tiger Woods, der in Sachen Masters durchaus kompetitiv ist.
Ja, das war auch ein blödes Wort vielleicht, also Wachablösung ist schlecht, aber es war so ein Aufzeig, du kannst hier nicht zurückkommen und deinen sehr, sehr guten Tiger-Style auspacken und meinen, dass da keiner was entgegenzusetzen hat. Das meinte ich, glaube ich, eher so, das nochmal als Nachtrag. Man muss natürlich feststellen, Tiger ist in der Superform, wie ich es ja auch gesagt habe, da zwischen 10 und 13, da hat er Patz gelocht und Körpersprache, alles wieder wie früher, wirklich. Also und entsprechend war ja auch das Publikum komplett dann enthusiasmiert und ist natürlich abgegangen wie Schmitz Katze. Das ist wirklich, da waren Massen dabei, die da natürlich für ihn getobt haben. Und er hat da sicher auch viel, viel Energie draus gezogen. Tiger ist back. Definitiv, also weil das war jetzt halt ein blöder Fehler und er hatte auch vorher praktisch durch die 72, die er am Freitag gespielt hatte, war er einfach ein Tick nicht nah dran oder nicht weit genug vorne, um halt so einen Rory dann abfangen zu können. Aber er hat ein sehr, sehr, sehr gutes Turnier gespielt. 3 Runden unter 70, auch davor jetzt sehr konstant, der ist da und da ist es schon so, dass theoretisch da jederzeit auch mal dann das Turnierwochenende kommen kann, wo er jetzt wieder gewinnt, ob das jetzt das Masters ist oder eben nicht. Also da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ich finde es ehrlich gesagt fast schon ein bisschen irritierend, dass die Buchmacher tatsächlich Tiger Woods als Masters-Favoriten handeln. Soweit sind wir schon wieder.
Ja.
Ja gut, sollen sie machen. Also das bringt jedenfalls dann nicht viel, wenn man auf ihn setzt. Da würde man dann eher Geld machen, wenn man auf jemand anderen wettet. Und was ich tatsächlich auch tun würde, weil klar kann er das Masters theoretisch gewinnen, aber es ist eben so, man muss ja mal sehen, bei diesem Turnier waren jetzt ja so völlig unbekannte, unbedeutende Spieler wie Dustin Johnson, Jordan Spieth, Justin Thomas, ja. Phil Mickelson, ja überhaupt nicht in the mix jetzt. Ja. Also das ist ja jetzt nicht die gesammelte Weltelite, die da war, da gibt's ja nochmal so ein paar Störfaktoren dann. Also nicht zu vergessen irgendein Bubba Watson, der sich in Augusta auch zu Hause fühlt und es ist wieder ein geradzahliges Jahr. Eben. Da würde ich jetzt auch nicht Geld drauf wetten, aber also es ist wirklich so, wir werden dieses Jahr beim Masters, glaube ich, einen unglaublichen Bass haben an Spielern, die da theoretisch dieses Ding auch gewinnen wollen sowieso. Und auch Rory hat es selbst schon so formuliert, das ist doch eine super Zeit für Golf, wenn Tiger zurück ist. Wenn wir alle jetzt, also er sprach eben auch ganz bewusst von dem Career Grand Slam, Phil Mickelson will natürlich die US Open gewinnen, Rory braucht noch das Masters, Jordan Spieth braucht noch die PGA Championship. Also sprich, wir drei wollen den Career Grand Slam in diesem Jahr. Tiger is back. Es sind so unglaublich viele super Namen. Er hat dann auch Dustin Johnson, John Rahm und so weiter alle aufgezählt. Mhm. Und hat absolut mir aus der Seele gesprochen, wenn er sagt, das ist doch eine wahnsinnig geile Zeit fürs Golf, auf gut Deutsch. Entschuldigung.
So, genau richtig. Genau die richtigen Worte gefunden, um die Situation zu beschreiben. Und wir werden natürlich die Schlussrunde beim Masters dann auch wieder hier auf meinsportradio.de live begleiten. 8.4. Ich denke, da haben wir alle ein Date hier auf meinsportradio.de bei uns auf der Webseite oder mit unserer App für iOS und Android. Und Rory McIlroy, der wird jetzt bei den Buchmachern sicherlich auch nicht mehr die Topquoten kriegen, zumindest nicht die Topquoten, wo es sich lohnen würde, um mit einem Außenseiter-Tipp dann viel Geld abzukassieren. Der gehört jetzt zu den Favoriten dazu. Und Henrik Stenson, der hat sich über ihn auch nochmal geäußert beim Golf Channel.
There's not much to do against Rory McIlroy shooting 64 on final round on this golf course. It's certainly tricky enough out there at times, and he just played too good, I think, to have anything to... to let us others have a chance to making that many birdies coming in.
Und ob das dann auch beim Masters so sein wird oder in den nächsten Wochen, wir werden es natürlich überprüfen. Hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Wir vermelden noch Alex Shaker, der hat leider den Cut nach 2 Runden nicht überstanden, durfte sich das Wochenende dann am Fernseher angucken. Und wir hier bei nurgolf auf meinsportradio.de gucken noch auf die Damen, denn die LPGA Tour, die war auch zu Gast in den USA. Und da sind wir gleich noch hier bei nurgolf auf meinsportradio.de dabei.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
LPGA Tour, unsere nächste Station hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Wir schauen zum Bank of Hope Founders Cup in Phoenix, Arizona, und da war die Weltelite der Damen am Start und es hat sich eine zurückgemeldet, die da oben von der Weltspitze eigentlich nicht wegzudenken ist, aber mit einer längeren Verletzungsauszeit sich erstmal ein bisschen zurückgezogen hat, jetzt aber wieder zurückgekehrt ist mit einem dominanten Sieg, minus 19 ihr Ergebnis, und das waren am Ende 5 Schläge Vorsprung auf die geteilten Zweiten. Marina Alex, Dame Laura Davis und Aria Yutanugan, die sind alle auf dem geteilten zweiten Platz gelandet bei minus 14. Desiree, Invy Park ist zurück.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Meldung. Großer Gewinn fürs Frauengolf, Damengolf, wie man auch immer es nennen möchte. Invy Park ist nicht nur natürlich Hall of Fame Spielerin und Weltranglistenerste und was weiß ich was alles schon gewonnen, natürlich x-fache Major-Siegerin. Invy Park ist jemand, den ich sehr, sehr gerne sehe, nicht optisch wegen ihres Schwungs, der ist ehrlich gesagt nicht mein Favorite von der Ästhetik her, aber sie ist eine tolle Sportlerin, sie ist unglaublich fokussiert, und ich finde, sie hat gefehlt in dieser Zeit, in der sie jetzt verletzt war. Sie hatte eine Daumenverletzung und das hat sich ewig hingezogen. Letztendlich, also sie kam dann zu Olympia wieder zurück und war dann auch wieder weg. Und also es war wirklich eine lange Zeit und also man hat eigentlich schon gedacht, oh Gott, wird sie überhaupt wiederkommen? Das war so ein bisschen meine Sorge, dass Invy Park vielleicht irgendwann die Konsequenz zieht, okay, ich habe eh schon praktisch alles gewonnen, ich höre jetzt auf, was ich sehr schade gefunden hätte. Und jetzt hat sie sich aber tatsächlich geäußert, auch zu dieser Verletzungsauszeit und zu ihrem Mindset, was sie jetzt hat. Und sie hat was sehr, sehr Interessantes gesagt, so im Zuge von Diskussionen über Psyche von Sportlern und Belastungen und so weiter. Sie hat gesagt, wenn du natürlich 10 Jahre am Stück Spitzengolf spielst, brauchst du eigentlich mal eine Pause, irgendwie, wo du mal an was anderes denkst und mal weg bist vom Sport und mal den Kopf klären kannst praktisch. Sie sagt selbst, ich hätte natürlich vielleicht mehr Turniere gewinnen können noch, wenn ich diese lange Auszeit jetzt nicht genommen hätte. Aber ich glaube nicht, ich wäre so glücklich, wie ich es heute bin, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und das siehst du mal wieder, wie wichtig das oft ist im Spitzensport, im Spitzengolf. Das ist, glaube ich, sportartenunabhängig, einfach die Birne freizukriegen und auch tatsächlich mal was anderes machen zu können. Wenn du richtig groß warst vorher, wenn du ein richtiger Star warst, ist die Chance, dass es hinterher klappt, durchaus gegeben. Das ist nicht immer so, aber bei Invy Park war es so. Sie hat wirklich jetzt in 6 der vergangenen 7 Jahre jeweils immer gewonnen. Und dafür hat sie 2016, dieses einzige Jahr in dieser Reihe, wo sie eben keinen Sieg eingefahren hat, hat sie mal nebenbei, das hatte ich schon erwähnt, zu Olympia ist sie ja dann aufgetaucht und hat eben prompt Gold geholt und ist seither natürlich eine Ikone auch in Südkorea und hat mit dieser olympischen Goldmedaille da auch ihr Lebenswerk jetzt schon gekrönt, weil das ist ja was nun wirklich nicht so oft stattfindet. Und die erste olympische Goldmedaille da zu erringen, ist natürlich eine Riesenleistung. Und ich kann nur sagen, willkommen zurück in Invy Park, ganz, ganz großartige Sportlerin. Und durfte übrigens auch das olympische Feuer entzünden bei den Spielen jetzt. Das ging so ein bisschen unter, das wollte ich eigentlich noch irgendwo unterbringen in einer unserer Sendungen. Daran sieht man, was für einen Stellenwert sie genießt in Südkorea, einfach in der Sportwelt Südkoreas. Die wissen ganz genau, dass sie da eine Ausnahmeathletin ist. Und Invy Park hat da dann der Konkurrenz keine Chance gelassen, obwohl es zwischenzeitlich mal kurz so aussah, als ob zum Beispiel die zweitplatzierte Dame Laura Davies hätte rankommen können.
Mitentzünden, denn die endgültige Flammenentzündung wurde ja durch eine Eiskunstläuferin vorgenommen. Aber sie war auf jeden Fall.
Ja, sie war unter den letzten drei.
Unter den letzten drei, genau. Mit dabei und durfte die Flagge überreichen. Laura Davies, du hast sie schon angesprochen, geteilte Zweite, die mittlerweile 54-jährige Britin. Aber sie kann immer noch hervorragend Golf spielen. Eine 73er Runde zum Auftakt, danach eine 69. Das war alles noch so Business as usual vielleicht. Aber die dritte Runde, da war sie genauso gut wie Invy Park. Nämlich hat sie eine 63 gespielt und zum Abschluss dann nochmal mit einer 69 diesen zweiten Platz dann ja abgesichert.
Ja, und also sah halt wirklich so aus und das war auch entsprechend auf dem Twitter-Account der LPGA Tour wirklich ein Thema, als ob sie rankommen könnte. Und es gab eben dann auch tatsächlich einen ganz langen Streak von Invy Park, wo sie nach einem Birdie auf dem ersten Loch, da war sie dann 2 voraus und hat sie aber erstmal eine lange Paar-Serie nur in Anführungszeichen gespielt, 10 Paars hintereinander erstmal. Und Laura Davies kam eben ran, bis auf einen Schlag. Und insofern, das ist schon aufregend, weil Dame Laura Davies ist eine absolute, wie soll ich sagen, Legende in diesem Sport letztendlich. Sieht man ja auch daran, dass sie da eben, es ist ja nicht zum Ritter geschlagen. Wie nennt man sowas, wenn man Dame irgendwas wird? Adelstand ist es auch nicht. Also sie wurde von der Queen zur Dame gemacht. Oh Gott.
Zur Ritterin leid, geschlagen, wie sagt man da? Ja, es ist vergleichbar mit Sir. Dame, Sir.
Ja, aber du wirst doch nicht zur Ritterin geschlagen.
Zur Dame gemacht, zur Dame gemacht.
Ja, keine Ahnung. Also sie hat den Ehrentitel Dame von der Queen verliehen bekommen und alles andere ist jetzt leider meine Unwissenheit, es tut mir leid. Den kriegst du ja auch nicht umsonst. Und das zeigt, was die für Leistungen in England für den Golfsport da eben erbracht hat oder im United Kingdom besser gesagt. Und insofern ist es natürlich schon eine Riesengeschichte. Auf der einen Seite hast du Invy Park, die natürlich hoch dekoriert und man weiß, wenn die da ist und wieder weiß, wie Golf spielen geht, dann zieht die so eine Schlussrunde gerne mal durch. Und dann auf einmal ist eine 54-jährige Kollegin, also 54 ist schon ein bisschen entfernt von dem Durchschnittsalter der Spitzenspielerinnen, die sind ja zurzeit alle so Mitte 20, dass die da wirklich das Potenzial hat, da noch so ranzukommen und noch so Stress zu machen, ist einfach wirklich eine tolle Geschichte. Ich habe Laura Davies hier in München auch schon gesehen. Und die ist wirklich eine Präsenz auf dem Golfplatz, aber seit Jahren schon eher, ich meine, sie ist halt 54. Also ich meine, es ist halt nun mal so, dass du in dem Alter seltenst an die absoluten Topleistungen noch rankommst. Aber das war eben wohl so ein Ausnahmewochenende, finde ich eine ganz tolle Leistung von ihr. Dummerweise hatte sie es eben mit Invy Park zu tun. Sie ist quasi der Bryson DeChambeau von dem Turnier in Phoenix. Und Invy Park hat sich dann halt gedacht, oh, jetzt kommt die auf einen Schlag ran, dann spiele ich mal eine kurze Birdie-Serie und hat dann halt 12, 13, 14, 15 im Birdie gespielt und damit war das Ding dann gegessen. Invy Park damit halt auch genauso einen Schlussrun oder einen vergleichbaren Schlussrun wie Rory McIlroy. Insofern also ganz, ganz vergleichbare Abläufe letztendlich dieser Finalrunden. Und wenn Invy Park so spielt, wie sie da jetzt gespielt hat, dann kriegst du sie halt auch nicht mehr. Punkt aus. Da muss ich Dame Laura Davies auch keine Vorwürfe machen. Ich glaube, sie wird unglaublich happy sein mit diesem Ergebnis, weil es ist eine ganz, ganz, ganz großartige Platzierung auf der LPGA-Tour. und wird Inbee Park den Sieg gönnen und ihren zweiten Platz da genießen.
Hat immerhin ja auch über 100.000 Dollar damit verdient. Wir gucken noch auf weitere Ergebnisse. Caroline Masson, geteilte 26. 71, 71, 68, 70. Ihre Rundenergebnisse befindet sie sich auch in guter Gesellschaft zusammen mit Jessica Korda oder auch mit Aditi Ashok auf dem gleichen Platz. Sandra Gahl leider den Cut verpasst. Die hat sich auf Twitter geäußert, hat geschrieben, well, this didn't go as planned. Work in progress. Gotta tighten up a few things and it'll be good. Wollen wir hoffen, Desiree, dass es schnell für sie dann wieder gut wird.
Ja, aber also da würde ich jetzt nicht zu viel Dramatik drüber legen. Also das gibt's einfach mal. Wenn wir uns angucken, wer da noch so den Cut verpasst hat, kann man übergangslos zu Lydia Ko dann übergehen, die mit plus 3 den Cut genauso wirklich deutlich verpasst hat. Mhm. Und bei der wir jetzt ja schon zwar so ein paar Aufhorcher hatten in der letzten Saison, wo es mal wieder ein bisschen besser lief, aber die ja natürlich weit entfernt ist von ihrer Dominanz, die sie hatte, als sie noch Weltranglistenerste war und jeder eigentlich gedacht hat, Lydia Ko wird für die nächsten 5 Jahre da den Takt vorgeben und die maßgebliche Sportlerin sein. Also da mache ich mir mehr Sorgen im Moment, weil sie schon relativ oft da jetzt Cuts verpasst und einfach offensichtlich noch nicht zu einem stimmigen Setup gefunden hat jetzt. Wir haben ja schon x-mal über ihre ganzen Entscheidungen berichtet. Coachwechsel, Caddywechsel, Schwung umgestellt, da, alles Mögliche. Und es greift halt im Moment noch nicht. Ich weiß nicht, weil ich sie jetzt auch nicht sehen konnte tatsächlich bei diesem Turnier. Ich kann es absolut überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt so eine Sache ist wie bei Rory, wo man sagt, naja gut, da muss halt mal Klick machen und dann gewinnt er sofort wieder. Bei ihr gefühlt ist es irgendwie noch ein Tick weiter weg. Möge es nicht so sein, möge sie möglichst bald da wieder mitmachen, weil Lydia Ko ist natürlich auch eine Sportlerin, die dem Golf-Circuit gut tut und die ich sehr, sehr gerne sehe auf der Damentour. Im Moment leider zu oft zu weit unten platziert. Vielleicht geht's dann noch ein bisschen nach oben, aber es war auch, sie hat da wirklich äußerst prominente Gesellschaft. Auch Brooke Henderson hat zum Beispiel den Cut verpasst. Paula Creamer hat den Cut verpasst. Also da waren einige große Namen. Se-Jung Kim hat den Cut verpasst. Auch sehr ungewöhnlich, wenn es auch bei ihr sehr knapp war. Mhm. Also da sind einige jetzt noch nicht so irgendwie in Topform. Und da wird sich eh noch vieles tun im Lauf der Saison. Aber Lydia Ko, wie gesagt, gefällt mir da unten nicht so besonders gut. Demgegenüber eben Aria Jutanugarn, die ja auch so eine Schwächephase hatte nach ihrer Weltranglisten-1-Position, jetzt wieder in the Mix mit einem geteilten zweiten Platz zusammen mit dem Laura Davies. Also Aria Jutanugarn zumindest jetzt mal für einen Moment mal wieder ganz oben dabei. Das sieht man auch, wie sowas hin und her changiert. Jutanugarn hat ja auch kaum ein Bein auf den Boden gebracht, da mal um über eine lange Strecke. Viele kranken halt daran, das kann man eigentlich fast zusammenfassend sagen, dass sie dann mal Weltranglisten Nummer 1 waren, diese Position haben und damit nicht umgehen können. Ich nenne es das Jason-Day-Syndrom, weil es bei ihm genau dasselbe war und weil es die Sportler einfach auch mal wirklich aktiv nach außen kommuniziert haben. Jason Day hat auch gesagt, dass er mit seiner Weltranglisten-1-Position, mit dem verbundenen Auftritt in der Öffentlichkeit, mit dem er vor allen Dingen, ich glaube, das Schlimmste ist, mit dem verbundenen Erwartungsdruck einfach überhaupt nicht umgehen konnte. Und das ist Aria Jutanugarn 1:1 genauso parallel auf der Damentour auch passiert. Und bei Lydia Ko waren es ein bisschen andere Gründe, aber es ist auch so eine Erscheinung. Wir haben in letzter Zeit schon öfter diese Abfolge von jemand strahlt wirklich durch und sticht bis ganz nach oben auf Weltranglistenposition 1 und fällt dann erstmal wieder ganz krass zurück und muss sich dann wieder hocharbeiten und dann ist es meistens etwas stabiler. Insofern interessante Verläufe finde ich auch auf der Damentour, meistens auch ein bisschen analog zu den Herren. Und ja, jetzt wünschen wir erstmal Sandra Gahl alles Gute, dass sie da wieder oben angreifen kann und dann zusammen mit Caroline Masson unsere Farben da gut vertreten kann.
Wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Die PGA Tour, die European Tour, die uns dieser Woche pausiert hat, oder auch die LPGA Tour, auch die Ladies European Tour. Wir bleiben dran am Golfsport. Hierbei nur Golf auf meinsportradio.de, sowohl einmal wöchentlich mit unserer langen Ausgabe als auch dann unter der Woche mit den aktuellen Updates. Immer wenn sich etwas tut, sind wir für euch da und ihr erfahrt die wichtigsten Ereignisse aus der Golfwelt. Natürlich bei uns hier, kommentiert von uns von nur Golf auf meinsportradio.de. Desiree, für heute vielen Dank.
Gerne.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.